uns und dass durch ihn wir errettet sind. Danke für deinen Heiligen Geist, der in uns lebt und der uns Offenbarung schenkt über das Wort Gottes. Und heute, wenn wir, so wie die Mama gesagt hat, gemeinsam zum Wort kommen und die Bibel, das Wort Gottes gemeinsam lesen und betrachten, dass du uns Offenbarung schenkst durch deinen Heiligen Geist, dass in unseren Herzen die Augen aufgehen und dass wir sehen, was du wirklich für uns hast, was du wirklich zu uns sagst. Und dass es Nahrung ist für unseren inneren Menschen, der uns kräftigt, der uns stark macht, der uns wachsen lässt und der uns verändert in unserem Inneren, dass wir mehr und mehr, Herr Jesus, verwandelt werden in dein Ebenbild, durch deine Liebe, durch deine Gnade und durch dein Wort. Ich danke dir dafür, in deinem Namen. Amen. Ich möchte über dieses Thema reden. Mein Thema heute ist alles aus Gnade. Weil eigentlich alles, was wir von Gott empfangen oder wenn wir zu ihm kommen, ist aus seiner Gnade. Und zum Einstieg, ich habe einen Vergleich, der, glaube ich, ganz gut zutrifft. Früher, als ich noch jung war, bist du herumgefahren in den kleinen Orten, da gab es Geschäfte, da stand drauf Lebensmittel, kannst du dich erinnern? Ja, Lebensmittel. Und wenn ich jetzt sage Lebensmittel, woran denken wir dann? Brot, oder wir Österreicher, ja, Brot. Vielleicht dann Speck? Kärnten gibt es ja guten Speck. Muss ich mal Speck einkaufen, wenn ich da bin, weil in Wien hast du Speck nichts. Nichts für ungut, aber ist so. Gemüse oder Obst oder Lebensmittel, ja. Wir denken an Sachen, die wir so essen, die wir einkaufen, die wir zubereiten. Vielleicht sollte ich jetzt nicht zu lange übers Essen reden, sonst werden alle hungrig.
Danke.
Wasser wäre auch ein Lebensmittel, denkt man auch nicht so dran, ja. Aber eigentlich ist es ja so, dass wir zum Großteil von der Luft leben. Oder denk mal drüber nach. Wenn wir sagen Lebensmittel, was wir zum Leben brauchen, dann denken wir ans Essen. Aber eigentlich leben wir von der Luft. Weil wir atmen ständig aus und ein, unbewussterweise, gut. Weil wenn du so drüber nachdenkst, anfangen nachdenken über, dass du jetzt atmen sollst, das wird dann schwierig. Und wir machen alles Mögliche und denken über alles Mögliche nach und sind manchmal vielleicht ungeduldig oder traurig oder fröhlich oder begeistert oder verschiedene Sachen. Über das Atmen denken wir eigentlich nicht nach. Aber eigentlich leben wir hauptsächlich von der Luft. Ohne Sauerstoff, da schaffen wir es nicht lang. Ich habe das nicht gewusst, ich habe das in der Vorbereitung gelernt. Es gibt die sogenannte Dreierregel. Ja, bitte nicht ausprobieren. Bitte nicht ausprobieren. Okay. Aber angeblich 3 Wochen ohne Essen schafft man ungefähr als Mensch über den Daumen. Faustregel. 3 Tage ohne Wasser und 3 Minuten ohne Sauerstoff. Das ist sehr kurze Zeit. Ja. Also Sauerstoff, Luft zum Atmen brauchen wir eigentlich am dringendsten. Aber wir denken eigentlich nicht drüber nach, oder? Nicht wirklich. Aber diese Luft umgibt uns überall. Und diese Luft macht viele Dinge möglich. Ja, der Sauerstoff in der Luft, der lässt uns atmen. Draußen haben wir grüne Pflanzen. Diese grünen Pflanzen, das wissen wir alle, die produzieren wieder diesen Sauerstoff, die stellen ihn her. Und so hat Gott das Ganze in der Natur so geschaffen und so kreiert und so gemacht. Und von der Luft braucht man relativ viel. Wir verbrauchen, habe ich nachgelesen, ich bin kein Mediziner, ich habe das alles nachgelesen. Wir verbrauchen an Luft 11.000 Liter am Tag ungefähr. Ziemlich viel. Das sind 13 Kilo, wenn es dich interessiert. Und in der Lebenszeit kommst du auf 300 Millionen Liter Luft, die man ein- und ausatmet, ohne es wirklich zu merken, oder? Außer es tut einem was weh, dann plötzlich merkt man das, ja? Das ist sehr unangenehm. Oder man ist unter Wasser, dann merkt man es auch, ja? Aber Gott hat uns das zur Verfügung gestellt und vorbereitet die ganze Natur, die grünen Pflanzen, die den Sauerstoff wiederherstellen, die Luft wieder regenerieren. Und ich habe mich vergewissert, es gibt mehr als genug Luft für alle Menschen. Es gibt mehr als genug Sauerstoff. Das ist wieder sowas, wenn Gott was macht, macht er immer mehr als genug. Wenn es dich interessiert, es gibt auf der Welt 2500 Mal so viel Luft, wie man bräuchte. Das ist viel. Weil bis die Bevölkerung 2500 Mal wächst, das wird nicht sein. Nur damit du es einordnen kannst, dann hätte Seeboden über 16 Millionen Einwohner. Ja? Also da hast du vorher schon ganz andere Probleme, bevor da die Luft ausgeht. Weißt du, was ich meine? Das wird nicht sein. Aber so ein bisschen ist Gottes Gnade. Gottes Gnade umgibt uns. Gottes Gnade brauchen wir ständig. Durch Gottes Gnade leben wir, so wie wir durch die Luft leben, durch den Sauerstoff leben. Aber manchmal vergessen wir ein bisschen drauf. Ja? Manchmal ist unser Fokus auf andere Dinge. Und wir vergessen vielleicht ein bisschen, oder sind uns nicht so bewusst, wie wichtig für uns Gottes Gnade ist. Ich kann mich an als ich ein Kind war, kann ich mich erinnern, hier in diesem Haus, und ich muss den vorausschicken, ich bin nicht so der Typ, der sehr klare Erinnerungen hat an die Kindheit, ja, oder an die Jugend, muss ich ehrlich sagen. Für mich Sachen, die ein bisschen länger her sind. Mein Bruder, den die meisten von euch kennen, ja, der David, der ist da der Fachmann, der ist der Experte. Der kann dir sagen, ja, das war im Jahr 1985 und da waren wir in Italien und das war am 8. September und da haben wir das und das. Der kann das irgendwie, ja. Der erinnert sich an die ganzen Details und die ganzen Geschichten. Ich erinnere mich vage. In der Familie hier mit meiner Mama und meiner Schwester wirklich, die machen sich schon ein bisschen lustig, weil ich immer sage, ich kann mich vage erinnern, ja. Das ist so der Spruch, den der Steve immer sagt. Ja, ich kann mich vage. Und manchmal bin ich hier und ich bin im Spital und denke mir, hoffentlich erkennt mich niemand, weißt du, aus der Schulzeit. Weil ich kann ja garantieren, dass ich nicht mehr weiß, wer die Leute sind. Das ist dann peinlich. Ja, wir waren 8 Jahre in derselben Klasse. Oh, okay, ja. An euch kann ich mich noch erinnern. Ja, es geht noch, es geht gerade noch. Aber jedenfalls, aber an gewisse Sachen kann man sich so erinnern, oder? An die Kindheit, die dir hängen bleiben. Und ich kann mich erinnern, hier einen Stock tiefer gibt es ein Büro. Das war damals das Büro von meinem Vater. Ja, die Rosalinde gebraucht es noch. Und druckt diese tollen, übrigens, das ist nicht schön geworden, ja, diese tollen, wie nennst du das? Mitteilungsblatt? Mitteilungsblätter aus, ja, in diesem Büro. Das liegt auch draußen. Ich erwähne das nicht nur aus Spaß und Gaudium. Es gibt ein neues, ja, kannst du mitnehmen. Aber jedenfalls, die werden dort unten gedruckt. Und ich bin heute ein bisschen redselig, ja, ich erzähle einfach ein paar Sachen. Und unten war ich in diesem Büro, da war ich ein Kind. Und als ich ein Kind war, hatten wir öfter Besuch von einem Mann namens Jan der Wilde, okay? Jan der Wilde war der Sohn von dem Ehepaar, von dem meine Eltern dieses Haus übernommen haben. Ja, das geht ganz, ganz, ganz lang zurück. Also meine Eltern haben das Haus übernommen im Jahr 1975, ja, ist lang her. Aber der Sohn war dann manchmal auf Besuch, der war so ein reisender Prediger. Der ist in Deutschland wirklich in Gemeinden umhergefahren und hat das Wort gebracht und hat auch evangelisiert in Zelten damals und so weiter. Alles Mögliche hat dieser Mann gemacht. Und ich weiß, der war auf Besuch. Und das, aus irgendeinem Grund waren wir unten im Büro mit meinem Vater und der Mann war dort. Und wir haben gebetet und der Mann hat gesungen. Und der hatte so eine tiefe, bassige, den Raum füllende Stimme. Und der hat so gesungen wie die Leute damals. Weißt du, wir heute singen ja schön, angenehm. Aber damals, weißt du, der war Evangelist. Der war irgendwie gewohnt, der ist aufgewachsen mit den Eltern. Die sind mit einem Zelt umhergefahren in Österreich, haben ein riesen Zelt aufgebaut. Da sind die Leute zu Hunderten rein. Und da war nichts mit Mikrofon und Lautsprecher und so, weißt du. Und der war das gewohnt, der konnte vor den, und der hat dann gesungen. Und er hat das Lied gesungen, ich versuche ihn ein bisschen nachzuahmen, wird nicht so gut. Sing mit mir ein Halleluja. Nein, was hat er gesungen? Das ist ein falsches Lied. Ja, doch. Sing mit mir ein Dankeschön. Und da kommt der Vers, und das steht, wofür wir dankbar sind. Für die Sonne, die mir lacht. Für die Luft, die mir den Atem gibt. Und irgendwie für die Luft, die mir den Atem gibt. Und dieser Moment ist mir irgendwie geblieben, weißt du, die Luft gibt uns den Atem. Und wie ich vorbereitet habe, ich mich erinnert dran, weil ich wusste, ich werde hier sein, wie Jan dort steht und darüber singt, dass er dankbar ist für die Luft, die uns den Atem gibt. Und manchmal vergessen wir, ich muss ehrlich sagen, manchmal vergessen wir in unserem Leben ein klein wenig dankbar zu sein für den Herrn, für so viel die alltäglichen Dinge. Und eine Sache, wo ich merke, dass wir manchmal ein bisschen vergesslich sind, ist für seine Gnade. Denn so ist die Gnade Gottes. Wie gesagt, sie umgibt uns, sie ist immer für uns da und sie ist die Grundlage oder Basis für unser Leben mit ihm. So wie die Luft oder der Sauerstoff Grundlage oder Basis ist für unser Leben hier auf Erden, ist seine Gnade Grundlage oder Basis für alles andere. Ohne Essen schaffen wir es zumindest ein paar Stunden oder ein, zwei Tage als Amateure. Ja, so das kriegen wir vielleicht noch hin. Aber ohne Sauerstoff, ohne Luft schaffen wir es nicht lang. Wir lesen was aus Epheser 2. Epheser 2, Verse 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Wir sagen manchmal, ich habe mich bekehrt. Ja, eh schön, eh gut, aber eigentlich in Wahrheit, Gott hat uns gerettet, oder? Es ist sein Werk. Ohne ihn wären wir alle verloren. Er hat uns gesucht und gefunden. Wir denken manchmal, wir haben Gott gesucht, aber warum haben wir Gott gesucht? Warum? Weil er uns gerufen hat, oder? Weil er uns gezogen hat. Damit meine ich nicht, wir hörten irgendwie eine Stimme, sondern wir hatten dieses Gespür, dieses Gefühl, wir haben nach etwas gesucht. Wir haben nach Gott gesucht. Und er hat sich von uns finden lassen, aber eigentlich hat er uns gesucht und gefunden. Steht auch in der Bibel drin, er hat gesucht und gefunden das, was verloren ist. Und das waren wir. Er hat uns gesucht, er hat uns gefunden. Und Gottes Gabe ist es von Anfang an. Aber hier steht, aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das gehört immer zusammen. Es ist Gottes Gnade, der wir vertrauen. Es ist Gottes Gnade, der wir Glauben schenken. Und ich brauche euch nicht definierend erklären, was Gnade heißt. Das wisst ihr sicher alle, oder? Unverdiente Gunst Gottes. Er schenkt uns Gunst, er gibt uns Gutes, er schenkt uns Dinge, weil er gut ist, weil seine Liebe so groß ist. Wir müssen uns die Luft nicht selber herstellen, die wir atmen. Ich habe gesagt, es gibt mehr als genug Luft für uns alle. Was wir theoretisch machen können, ist uns die Luft verpesten und vergiften, oder? Da müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen als Menschheit. Aber eigentlich, der Herr hat für uns geschaffen, es gibt mehr als genug. Nicht aus Werken, steht hier Vers 9, damit niemand sich rühme. Ich kann mich nicht rühmen, dass ich errettet bin. Ich kann mich auch nicht rühmen, dass Gott mich gesegnet hat. Aber das ist dann ein weiterer Schritt. Und manchmal, wenn du den Leuten so zuhörst, rühmen sich die Leute ein bisschen, dass Gott sie gesegnet hat. Zu dem kommen wir noch. Denn wir sind sein Gebilde, steht hier. Ich glaube, das ist Elberfelder Übersetzung, wenn ich mich nicht irre. Wir sind sein Gebilde. Das Wort für Gebilde, du kannst doch sagen, Geschöpf. Eigentlich das Wort hier ist Meisterstück. Die Leute in Österreich, das ist also eine Sache, wenn du eine Meisterprüfung hast im handwerklichen Bereich, ich weiß nichts davon, ja, bin kein Handwerker, aber ich habe gute Bekannte, die sind, und die haben mir das erzählt, ja, die haben die Meisterprüfung gemacht und da musst du ein Meisterstück machen, das machst du von Hand. Und das muss dann passen, das wird geprüft, das wird betrachtet, und der Punkt ist, da geht sehr viel Planung, sehr viel Liebe, sehr viel Zeit, sehr viel Energie, es ist nicht Massenware. Ein Meisterstück von Hand gemacht. Und das meint die Bibel ernsthaft, wenn sie hier etwas über uns sagt. Wir sind Gottes Meisterstück, von Hand gemacht, sein Geschöpf, sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken. Hier merken wir, wenn er steht, in Christus Jesus geschaffen, dann merken wir, hier geht es um die neue Geburt, oder? Hier geht es um, wie Gott uns neu geschaffen hat. Darum geht es. Wir sind in Christus Jesus geschaffen. Das heißt, diese neue Geburt ist keine Massenware. Diese neue Geburt ist keine, wir sind keine Nummer vor Gott, einer von vielen. Nein, wir sind ein Meisterstück von Hand. So betrachtet er uns. Als etwas Wertvolles, etwas Kostbares, das von ihm geschaffen wurde, von Hand, mit viel Liebe. Und geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat. Gott hat das alles vorbereitet, damit wir in ihnen wandeln sollen. In anderen Worten, er hat alles vorbereitet, wir müssen nur die Tür aufmachen und reingehen sozusagen. Ja, in ihnen wandeln. Was heißt das? Gott braucht von uns unsere Entscheidung, das braucht er. Wenn wir anders wollen, wird er uns nicht zwingen. Aber viel mehr als unsere Entscheidung braucht er nicht, oder? Als wir errettet wurden, wir haben uns entschieden, dieses anzunehmen, dieses Geschenk der Errettung. Ich kann mich erinnern, ich erzähle das fast jedes Mal, wie ich hier bin, wahrscheinlich, weil ich inspiriert bin. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, wie ich errettet wurde, aber ich kenne die Geschichte von der Mama. Zu Ostern hat sie mir erzählt, ja, da war ich 4 Jahre alt, hat sie mir erzählt von Jesus. Und dieser liebende Jesus, und der wurde dann ans Kreuz genagelt und ist gestorben. Und ich habe ein bisschen geweint, hat die Mama gesagt, wieso hat man Jesus gekreuzigt, der war ja nur lieb. Und dann hat sie mir das erklärt, für uns alle ist er gestorben. Und dann hat sie gesagt, bet mit mir, sagt Jesus, komm in mein Herz. Ich habe als Kind 4 Jahre alt gebetet, Jesus, komm in mein Herz. Sei mein Herr. Amen. Und jeder da draußen in der Welt würde sagen, das würde das gering schätzen, oder? Ein 4-jähriges Kind redet einfach was nach. Aber für Gott war das nicht so. Gott hat das ernst genommen. Und von dem Moment an war Gott bei mir, war Gott in mir, ist bei mir geblieben, ist mir treu geblieben, er hat mich gerettet, durch diese einfachen Worte. Viel braucht er nicht, oder? Wenn ein 4-jähriges Kind das sagen kann, und Gott nimmt das ernst, ja, und Gott rettet mich, aber er braucht unsere Entscheidung, ja, dass wir nicht dagegen sind. Aber er hat uns in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher vorbereitet hat. Was wir so tun an guten Werken, was sie tun für den Herrn, das hat er vorbereitet. Und das ist das Schöne, damit wir ihnen wandeln sollen. Das für mich malt in meinem Kopf, in meiner Vorstellung kein Bild von Stress, von Überlastung, von Burnout, oder Gott hat es vorbereitet. Das ist praktisch wie der Herr Toni Puls, der hat immer abgestarbt vor dem Tor. Wer kann sich erinnern? Der ist so rumgelungert und dann hat er einen richtigen Moment den Fuß hingehalten und dann war er der Fußballstar. Hurra. Ich tue ihm wahrscheinlich Unrecht. Aber dafür war er damals bekannt. Ja. Aber ein bisschen so ist das, wir dürfen so abstauben. Wegen ihm gibt es diese Abseitsregeln. Nein, nur Spaß, nicht wegen. damit wir ihnen wandeln. Gott hat alles schon vorbereitet. Ja? Vorbereitet für uns. Was soll das heißen? Unser Leben mit ihm soll kein Stress sein, soll kein Druck sein. Wenn unser Leben mit Gott ein Stress ist, dann machen wir was falsch. Dann machen wir was falsch. Also nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Aber dieses Thema hier, damit sich niemand rühme, zeigt uns schon, es geht nicht darum, ob wir uns was verdient haben. Manchmal Leute denken so, sie müssen daran arbeiten, dass sie sich jetzt was verdienen von Gott. Dass sie sich was verdienen von Gott, ist aber nicht so. Weil was haben wir wirklich verdient? Wo wären wir ohne Jesus? Was habe ich als Mensch verdient? Ich kann dir sagen, ich kenne die Bibel gut genug, weißt du, ich habe die Bibel gelesen. Deswegen, ich kenne die Bibel gut genug, um zu wissen, was ich verdient habe ohne Gott. Ich habe verdient, getrennt zu sein von Gott und in die Hölle zu gehen. Das habe ich verdient. Obwohl ich objektiv betrachte ein sehr, sehr guter, netter Mensch bin. Und ich erfülle den österreichischen Standard für einen guten Menschen, der da ist, ich habe noch nie wen umgebracht. Weißt du, das ist die österreichische nur für einen guten Menschen. Ich bin ein guter Mensch, ich habe noch nie wen umgebracht. Ja. Aber vor Gott, weißt du, zählt das nicht. Vor Gott muss ich verstehen, ich weiß, irgendwann im Leben muss ich mir bewusst werden, weißt du, von Gott habe ich eigentlich gar nichts verdient. Und in Bezug, glaube ich, auf Errettung verstehen wir das eh noch. Aber dann plötzlich bei kleineren Dingen des Lebens reden wir uns plötzlich ein, denken wir uns plötzlich, wir müssen es uns verdienen. Vielleicht beten wir und es ändert nicht so schnell was, wie wir uns das erhoffen, wie wir das erwarten. Und dann denken wir darüber nach und dann denken, vielleicht verdienen wir es nicht und dann versuchen wir es zu verdienen. Der Feind redet uns ein, du hast es nicht verdient, oder? Der Feind redet immer runter. Der sagt immer, du bist schlecht. Du bist nicht gut genug. Du machst nicht gut genug. Du betest nicht genug. Du liest nicht genug im Wort, du kommst nicht genug in die Gemeinde, du gibst nicht genug. Du hast nicht genug Geduld, du hast nicht genug Haare, keine Ahnung. Ja, irgendwas. Du vergisst ständig aufs Bärle, wenn du hier reinkommst. Irgendwas, weißt du, wirft er dir immer vor. Ohne Spaß, der Teufel ist in der Bibel der Ankläger der Brüder. Aber das ist so wichtig, dass wir erkennen, wo diese Gedanken herkommen, denn traurigerweise viele Christen, viele Kinder Gottes denken, diese Gedanken kommen von Gott. Du bist nicht gut genug, du machst nicht genug. Du tust nicht genug. Du verdienst es nicht. Aber diese Gedanken kommen nicht von Gott. Diese Gedanken kommen vom Feind. Weil die Frage ist eigentlich eine absurde Frage, wenn ich das Wort gebrauchen darf. Weil die Frage, habe ich jetzt was verdient von Gott? Nein, habe ich eh nicht. Irgendwann braucht man die Erkenntnis, na, verdienen tue ich es eh nicht. Und das bringt uns zurück zur Gnade. Alles aus Gnade. Gut, dass es den Sauerstoff gibt, oder? Gut, dass es die Luft gibt. Gut, dass es Gottes Gnade gibt. Denn von ihm zu empfangen, bedeutet seine Gnade zu verstehen. Von ihm zu empfangen, bedeutet seine Liebe erstmal zu empfangen, oder? Weil mit seiner Liebe und seiner Gnade, dieses Bewusstsein seiner Gnade, empfange ich alles andere. Wir sind sein Gebilde, stand hier. Hier stand nicht, wenn ich kurz daran erinnern darf, ihr seid euer Gebilde. Wir tun manchmal so, als wären wir unser Gebilde. Wir müssen uns verbessern. Es gibt so Gemeinden, ja, da wird das sehr auf Selbstverbesserung. Das ist ein Selbstverbesserungsclub. Wie verbessern wir? Und ich habe jetzt eine neue Strategie, eine neue Mechanik, eine neue Anwendung. Wie kann ich mich selbst verbessern? Ah, mit dem Glauben, mit der Bibel. Kann ich mich selbst verbessern? Nein, nein, so ist das Christentum nicht. Nicht ich will mich selbst verbessern. Gott verändert mich, oder? Ich muss ihm erlauben, mich zu verändern. Aber in allen den Dingen merken wir sehr schnell, das eine, was gefragt ist, ist Demut. Dass ich sage, Gott, du veränderst mich. Gott, du schenkst mir Gnade. Gott, du gibst mir Dinge, die ich nicht verdiene. Und das ist nicht so leicht für uns Menschen. Es ist leicht im Sinne von einfach oder simpel. Aber es ist nicht leicht im Sinne von, dass es nicht so einfach ist, manchmal oder so leicht ist, den Stolz zu überwinden und loszulassen und sagen, ja Herr, du bist der, der dein Werk tut. Ich bin dein Gebilde. Ich höre jetzt auf zu versuchen, auf mir selber rumzubasteln. Ich bin mir bewusst, ja, wo meine Schwächen sind, aber ich vertraue dir, Herr. Ich habe einen neuen Zugang zu dem Ganzen. Ich rede mit meinen Problemen offen mit dir, Herr. Und erlaube dir, mein Herz zu verändern. Denn wenn du mein Herz veränderst, dann verändert sich mein Leben. Und dann verändert es zum Positiven. Und dann verändert sich das Leben der Menschen um mich zum Positiven. Und wir brauchen diese Demut und wir brauchen diesen Blick auf ihn, als Quelle. Lukas 18, hier ist eine interessante Geschichte. Lukas 18, beginnen Vers 9. Er sprach aber auch, das ist Jesus, er sprach zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Bevor wir weiterlesen, das gehört so untrennbar zusammen. Leute, die denken, dass sie selbst sich selbst vertrauen können, dass sie gerecht sind, die machen was? Die verachten die übrigen. Vers 10. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel. Das ist mir noch nie so aufgefallen, dass hier steht, zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel. Ja? Von Gottes Perspektive sind das was? Zwei Menschen. Hier geht der Text weiter, anstatt um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Das ist jetzt die menschliche Einteilung, die menschliche Kategorisierung. Was hat er gemacht? Was war sein Job? Wie war sein Status in der Gesellschaft? Für Gott sind es zwei Menschen. Kein großer Unterschied. Vers 11, der Pharisäer stand auf und betete bei sich selbst. Ja. Ist auch interessant, wir reden uns manchmal Sachen ein als Menschen. Ich glaube, das soll uns das zeigen. Bei sich selbst, so Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Hier kommt sein Weltbild in Bezug auf, wie die anderen Menschen sind. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Schon arg irgendwie, oder? Irgendwie, der, was er sich selbst einredet, was er sich selbst denkt. Ich bin der einzig Gute, ja? Die anderen sind alle, wie hat er gesagt? Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, Zöllner. Wir sagen halt vielleicht Trotteln, Idioten. Ja, kennst du so Menschen, wo jeder andere ein Trottel ist? Ja, so war der drauf. Vers 12. Hier redet er über, und musst dir vorstellen, dieser Mensch betet eigentlich zum Herrn. Versucht. Das war sein, unter Anführungszeichen, Gebet. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Was hat Paulus gesagt vorher? Haben wir gerade gelesen? Wir sind sein Gebilde, sein Meisterwerk. Und dass es sein Geschenk ist, damit kein Mensch sich rühme, oder? Kannst du dich erinnern? Ja? Dieser Mensch hat sich gerühmt. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Das hat er sich selber einfallen lassen mit zweimal in der Woche fasten. Nochmal, ich habe die Bibel gelesen, Gesetz gibt es keinen Zwang dazu, zweimal in der Woche zu fasten. Ja. Aber er war stolz drauf. Er macht das, ich mache das. Ich bin so ein guter Mensch. Und das war sein Gebet. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Denn sein Gebet war ganz anders, oder? Nun, er betete, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig, weil er war ein Sünder. Wir sind heute keine Sünder mehr, da brauchen wir schon die Perspektive. Ja? Durch die Neugeburt werden wir zu Christen, Kinder Gottes. Ja? Nichtsdestotrotz, der springende Punkt hier ist der, er schaute auf den Herrn und sagt, Gott sei mir gnädig. Wonach sucht er? Worum bat er? Was wollte er? Oder sagen wir so, was war sich bewusst, dass er braucht? Er war sich bewusst, er braucht Gottes Gnade, oder? Er hat gesagt, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Er kam zu Gott, um seine Gnade zu empfangen. Er bat um Gnade. Er suchte nach Gnade. Er war sich bewusst, ich brauche die Gnade Gottes. Ich brauche die Luft zum Atmen. Mein Zugang zu Gott ist nur durch seine Gnade, durch seine Liebe, durch seine Gunst, die er mir schenkt. Und Jesus sagt dann, beendet die Geschichte und sagt, ich sage zu euch, dieser, damit meint er den Zöllner, ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Nochmal, dieser Satz ist im Kontext von was Gebet und was dieser Pharisäer sich innerlich einredet, oder? Also hier geht es primär darum, wie wir uns selbst sehen, was wir über uns selbst denken, was wir uns selbst einreden, wie wir beten, welchen Zugang wir zu Gott haben. Weil der Pharisäer, sagt in anderen Worten zu Gott, ich verdiene Gutes, denn ich faste zweimal die Woche. Und ich bringe meinen Zehnten. Und ich tue dies und ich tue das. Ja, das war sein Zugang zu Gott. Und das ist nicht der richtige Zugang zu Gott. Wie erleben wir also diese Gnade Gottes? Der Zöllner war sich bewusst, er braucht die Gnade Gottes. Das ist das, was er gesucht hat. Deswegen war er dort. Deswegen hat er gebetet. Aber wie erleben wir diese Gnade Gottes? Du weißt es, indem wir auf Jesus schauen. Dieser Zöllner hier, der kam einfach in den Tempel. Der kannte wahrscheinlich, die Bibel sagt uns hier nicht, ob er Jesus gekannt hat, aber der kam in den Tempel, er kam zu Gott. Aber sein Blick war auf Gott gerichtet. Ich brauche dich, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Liebe und die empfange ich. Und bei diesem Zöllner sehen wir das. Die Geschichte von Zachäus, du kennst das, auch ein Zöllner. Der ist auf den Baum raufgeklettert, damit er Jesus sehen kann. Was war sein Punkt? Er wollte Jesus sehen. Und ich glaube, wenn Jesus bekannt gewesen wäre als jemand, so wie dieser Pharisäer, der mit allen gleich schimpft, der alle darauf hinweist, alle damit konfrontiert, was sie falsch machen im Leben. So Kollegen habe ich auch. Ja. Sagen, du musst die Leute konfrontieren mit dem, was sie falsch machen. Ab und zu muss man Leute konfrontieren. Ja, okay, ab und zu. Einfach damit, weißt du, um den anderen auch zu helfen und so weiter. So, jetzt habe ich das aufgerissen, muss ich ein Beispiel geben. Wir hatten mal einen Gemeindebesucher. Ja, wurscht. Manchmal muss man Leute, na, sonst kommt das wieder zu viel. Es gibt Leute, die denken, man muss die Leute ständig mit ihren Fehlern konfrontieren. Ja, das ist so eine Philosophie. Ja. Wäre Jesus dafür bekannt gewesen, dass er alle ständig mit ihren Fehlern, ich glaube nicht, dass Zachäus so, weißt du, sich angestrengt hätte, ihn zu sehen, oder? Zachäus suchte nach der Gnade Gottes, Zachäus suchte nach Jesus. Du kennst die Geschichte vom Verbrecher am Kreuz. Der ist in seinen letzten Momenten des Lebens, aber er schaut auf Jesus und er sagt, wenn du in deinem Reich bist, denk an mich, erinnere dich an mich, wenn du in deinem Reich bist. Und bekennt damit, dass er glaubt, dass Jesus Gott ist, oder? Dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er schaut auf Jesus. Du kennst die Geschichte, wo Petrus am Wasser geht. Da haben sie vorher keinen Kurs gemacht, keine Einschulung. So, Petrus, so machen wir das. Ja. Das sind besondere Dinge, die du vorher machen musst. Nein, Petrus, Jesus sagte, komm. Und solange Petrus auf Jesus schaute, du kennst die Geschichte, ging alles gut, oder? Und er ging auf dem Wasser. Also er begann, alles andere zu betrachten und sich dann nachzudenken, weil der Punkt ist ja, auf einmal schaut er auf die Wellen. Und der Punkt hier ist, dass Petrus auf die Wellen schaut und denkt, was mache ich jetzt, weil da ist eine Welle. Was ein absurder Gedanke ist, wenn du am Wasser gehst oder durch Gottes Kraft. Was hast du, was mache ich jetzt? Der einzige Grund, warum du auch am Wasser stehst, ist Gottes Kraft, oder? Aber so sind wir manchmal. Gott gibt uns das Große. Denk mal drüber nach. Das Große ist, Petrus geht am Wasser, oder? Das Kleinere im Vergleich ist, eine Welle kommt daher. Was mache ich jetzt mit dieser Welle? Und so ist es manchmal in unserem Leben. Das Große, Gott hat uns errettet. Und wir sind seine Kinder. Und die relativ gesprochen kleineren Sachen, die vielleicht im Leben daherkommen, wo es wellig wird, wo es Schwierigkeiten gibt, wo es Probleme gibt, da denken wir dann plötzlich, was mache ich? So wie Petrus gesagt hat, was mache ich? Und als Petrus sagte, was mache ich, sagt die Bibel ganz was Lustiges, er begann zu sinken. Ich war als junger Mensch, als Kind und Teenager oft baden hier, da irgendwie da im Fluss oder da im See. Ich kann dir sagen, wenn du vom Steg in den See reintrittst, du beginnst nicht zu sinken. Ja. Da bist du sofort weg. Du bist sofort unter Wasser. Petrus begann zu sinken. Ja. Manchmal fühlen wir uns ein bisschen so im Leben, wir beginnen zu sinken, oder? Petrus tat das einzige Richtige. Er rief zum Herrn. Und der Herr ergriff seine Hand, oder? Und zog ihn heraus. So macht es auch der Herr mit uns. Und so weiter und so weiter. Ich habe mir hier noch einen Haufen Beispiele aufgeschrieben. Aber der Punkt hier ist, dass wir uns an seine Gnade erinnern. Dass wir sie nicht vergessen und wie wichtig sie ist. So wie die Luft, die uns umgibt und die wir atmen. Und dass wir uns nicht zu sehr fokussieren auf menschlichen Aufwand, auf menschliche Anstrengung. Und dass wir darüber nachdenken, was in unserem Leben ehrt Jesus, was ehrt sein Werk am Kreuz. Ich glaube, diese Einstellung, und es bedarf schon Demut, ja, mit dem menschlichen Stolz, ehrlich, da tun wir uns mal ein bisschen schwer mit solchen Thematiken, ist so. Und der hält uns manchmal ab, von Gott zu empfangen. Aber seh es mal von der Perspektive, was ehrt Jesus, was ehrt sein Werk am Kreuz? Schmälern wir sein Werk oder verherrlichen wir sein Werk mit unserer Einstellung? Und wovon rede ich jetzt? Ich rede von unserer Einstellung Gott gegenüber. Nochmal, der Pharisäer kam zu Gott und sagt, ich mach. Ich habe schon so Gebete, muss ich zu meiner Schande zugeben, solche Gebete gesprochen zu mir. Ich mach. Herr, mach du mehr für mich, segne du mich, ich tue doch so viel für dich. Manchmal gleiten wir in so ein Denken ab. Hebräer 12. Zwei Schriftstellen haben wir noch. Hebräer 12 ist die erste, Verse 1 und 2. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Sag ich, pass auf, die Bibel sagt doch schon, wir sollen machen und tun, oder? Wir sollen die Sünde ablegen, nicht verstricken lassen. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt? Und die Frage ist, widerspricht sich das? Wenn ich Fragen habe in Bezug auf die Bibel, was mache ich? Ich lese weiter. Besser. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet haben. Aha, da haben wir es. So wie der Zöllner kam, Gott sei mir Sünder gnädig. Er schaute auf ihn, er schaute nicht auf sich, er hatte nichts mitzubringen. Es war vielleicht sein Glück in dieser Situation. Er hatte nichts vorzuweisen. Aber auch wenn wir denken, wir hätten was vorzuweisen, wir richten unseren Blick auf ihn. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Ist so, oder? Wir sind nicht unser eigenes Gebilde, unser Werk. Nein, wir sind Gottes Werk. Wir sind sein Meisterwerk. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben. Und diese Formulierung ist aus gutem Grund in diesem Kontext. Weil er ist den Tod der Schande gestorben. Für die Dinge, für die wir uns schämen, wenn wir Schande über uns selbst bringen, Jesus ist dafür gestorben. Amen. Jesus ist dafür gestorben und wir blicken auf ihn. Weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Du kennst das. Warum sitzt er? Weil es vollbracht ist. Deswegen sitzt er. Weil er fertig ist. Er hat alles gemacht, was es zu tun gibt. Und alles ist für uns bereit. Aber wir erfahren es, wir empfangen es und wir leben in ihn, wenn wir seine Gnade kennen. Und wenn wir auf ihn schauen, wie leben wir für ihn? Wie leben wir ein gutes Leben? Indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Dem Pharisäer fehlte der Blick auf Gott komplett. Der hatte den Blick auf sich. Ich mache das. Ich gebe den Zehnten. Ich faste zweimal die Woche. Der Zöllner hatte den Blick auf Gott. Zachäus hatte den Blick auf Gott. Petrus hatte den Blick auf Jesus, solange er im Wasser ging. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Was heißt das? Nochmal, warum betonen wir das? Naja, weil Jesus sitzt zur Rechten Gottes im Himmel und er hat alles schon getan. Als er starb, hat er gesagt, es ist vollbracht. Er hat alles schon getan. Soll heißen, wir warten nicht auf Gott, er hat alles schon für uns getan. Denn alles, letzter Punkt ist aus Gnade, einen Abschnitt lesen wir noch aus Psalm 147, der wirklich wunderschön ist. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie David im Alten Testament, wie klar seine Offenbarung in Bezug auf Gott war und in Bezug auf Gottes Gnade und in Bezug auf Gottes Liebe, ist für mich wirklich erstaunlich, aber auch begeisternd. Ja? Weil was er hier schreibt, hier lesen wir das im Psalm 147, singt dem Herrn Danklieder, lobt unseren Gott mit Harfenklang. Harfenklang ist so ein Wort, wenn du das tippst am Computer, dann kommt die rote Welle drunter, weil der weiß nicht, was ein Harfenklang ist. Und es ist ein Saiteninstrument, wie du weißt. Wir haben hier auch Saiteninstrumente. Ja, die Mama hat die Gitarre, das hat Saiten. Das Klavier ist eigentlich auch ein Saiteninstrument. Und wir haben unseren Gott heute gelobt, oder? Ja, mit Saitenklang. Er bedeckt. Und schau, wie oft hier er. Fokus auf Gott, oder? Was macht er? Das ist wichtig. Er bedeckt den Himmel mit Wolken und spendet der Erde Regen. Die Erde braucht Regen. Wir sagen, wenn es sonnig ist, so wie heute, ja, das Wetter ist schön. Und wenn es regnet, sagen wir, das Wetter ist schier. Die Leute in der Landwirtschaft eher umgekehrt, oder? Wenn es regnet, ist gut, dann freut man sich. Wir brauchen den Regen, die Erde braucht den Regen, aber Gott tut das, oder? Er spendet der Erde Regen. Er lässt auf Bergen grünes Gras sprießen. Er ernährt die wilden Tiere und die jungen Raben, die nach Nahrung schreien. Die Kraft, und das gefällt mir hier, Vers 10, die Kraft eines Pferdes beeindruckt ihn nicht. Wie armselig ist für ihn erst die Kraft eines Menschen, oder? Oder? Vor Gott, wirklich. Unsere menschliche Kraft ist armselig, oder? Wir werden müde. Unsere Geduld geht uns aus. Wir wissen oft nicht, wie wir jetzt weiter tun. Wie bringe ich diese Botschaft zum Abschluss? Keine Ahnung. Unsere Kraft imponiert Gott nicht. Er hat kein Interesse dran. In meinem Leben habe ich schon oft versucht, Gott zu imponieren, was ich tue, was ich leiste, was ich mache. Mit meiner menschlichen Kraft. Gott war nie beeindruckt. Also wir können Gott mit unserer Kraft nicht beeindrucken, aber wir können ihm Freude machen. Vers 11. Doch der Herr hat Freude. Wann hat er Freude? An denen, die ihn ehren. Wie ehren wir ihn? Und ihre Hoffnung auf seine Gnade setzen. Du hast wahrscheinlich schon gelesen. Da hat er Freude. Da hat er Freude. Und deswegen weiß ich, Gott hat eine Riesenfreude mit dir, mit euch. Gott hat eine Riesenfreude mit dieser Gemeinde. Ja, wie die Perspektive der Leute draußen in der Welt auf diese Gemeinde ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist aber auch wurscht. Gott hat eine Riesenfreude. Warum? Weil ihr macht ihm eine Freude. Ihr setzt eure Hoffnung auf seine Gnade, oder? Und Gott hat dann Freude. Und wir Christen versuchen manchmal, Gott zu beeindrucken durch ein gutes Leben. Nein, nein, das gute Leben kommt aus dem Innen heraus. Das ist sein Werk. Das ist sein Gebilde. Das ist etwas, was er tut. Wie leben wir oder wie erleben wir dieses gute Leben? Indem unser Blick auf Jesus ist, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und so machen wir ihm Freude. Beten wir zum Abschluss. Schau, ihr habt es geschafft. Weißt du, Herr. Himmlischer Vater, danke nochmal für diesen Tag. Danke für dein Wort, die Bibel, die uns Klarheit schenkt. Es ist manchmal so in unserem Leben wie eine Fensterscheibe, die ein bisschen schmutzig wird und angelaufen ist. Und dann putzen wir diese Fensterscheibe und dann sehen wir plötzlich klarer. So ist dein Wort, die Bibel, für uns. Plötzlich wird es uns klarer. Und wir sehen klarer, wer du bist, Herr Jesus. Wir sehen klarer, was deine Gnade ist. Wir sehen klarer, was du für uns getan hast. Wir sehen klarer, wie unser Leben mit dir ist. Und wir sehen klar, wie wir dir eine Freude machen können, nämlich indem unsere Hoffnung auf deine Gnade ist, auf deine Liebe ist, auf deine Güte ist. Herr, hilf uns, uns nicht selbst zu betrachten, uns nicht selbst zu bewerten. Ja, unsere Fehler anzuerkennen. Ja, anzuerkennen, dass sich Dinge ändern sollen, aber dass wir verstehen, wie sich Dinge ändern, nämlich durch deine Kraft und durch den Blick auf dich. Und dieses Einatmen von deiner Gnade, dieses Einatmen von deiner Liebe, dieses Leben in deiner Gnade, dieses Leben in deiner Gegenwart. Und dass uns das ganz neue Kraft und Zuversicht und Freude für unser Leben schenkt. Ich danke dir dafür in deinem Namen. Amen.